Die Gnade Gottes, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein gutes Wort bitten. Ronja, kannst du die erste Folie ranhauen? Ihr habt den Predigtext gehört aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, ab dem Vers 19. Hier geht es los, dass Jesus seinen Jüngern begegnet, so wie es uns der Evangelist Johannes berichtet hat. Und ich möchte mit euch heute über diese 11 Verse nachdenken. Vielleicht habt ihr sie noch ein bisschen im Kopf aus der ersten Lesung, die wir gehört haben, dass Jesus immer am ersten Tag der Woche seinen Jüngern begegnet. Die nächste Folie. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Der erste ist, Jesus ist da, deswegen feiern wir Gottesdienst. Ihr Lieben, es ist schön, wie Johannes uns das beschreibt. Eine Woche um die andere kommt Jesus zu den Jüngern. Nicht am Schabbat, an dem Ruhetag der Schöpfung, an dem die Juden ihren Feiertag hatten, nein, sondern am ersten Tag der Woche, am Sonntag, an dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und die beiden Geschichten, die hier in Johannes 20, Vers 19 bis 29 berichtet sind, ist fast wie ein Duplikat. Es läuft fast gleich ab, dass Jesus immer sonntags in den Raum der Jünger kommt, in den sie sich eingeschlossen haben. Jesus kommt. Jesus ist da. Die Jünger sind nicht alleine, sie sind nicht verlassen. Und das hat die Kirche entscheiden lassen, immer am Sonntag, an dem Auferstehungstag Jesu, ihren Gottesdienst zu feiern. Weil wir das hier berichtet haben von Johannes, dass da Jesus da ist und dass Jesus erfahrbar ist und dass er in unsere verschlossenen Räume kommt. Er schenkt den Jüngern seine Gegenwart. Und genau dasselbe passiert in den Gottesdienst und die Gottesdienstliturgie, die wir in unseren Gemeindebriefen jetzt immer in kleinen Abschnitten ein bisschen erklären wollen, will das immer wiederholen, was hier in dem Johannesevangelium 20 beschrieben ist. Dass Jesus kommt und wir da sind und wir ins Gespräch mit Jesus kommen. In einem Gottesdienst reden wir ja mit Gott durch die Gebete. Wir haben die Anbetungs- und Lobpreiszeiten. Wir richten uns wieder neu auf Gott aus. Und wir erwarten, dass Gott im Gottesdienst mit uns redet, durch sein Wort, das gelesen wird, durch die Predigt, die es versucht auszulegen, aber auch, indem er uns im Abendmahl beschenkt und mit seinem Segen. Der Gottesdienst ist also eine Begegnung zwischen mir und Gott und zwischen Gott und mir. Jesus ist da. Die nächste Folie. In dieser Geschichte, die wir gehört haben, merken wir, Jesus kennt keine Grenzen. Die Jünger haben Angst. Es war wirklich furchtbar, was da Karfreitag geschehen ist und wie sich das ganze Volk so gewendet hat. Erst rufen sie Hosianna, als Jesus einzieht, und dann kreuzige ihn. Was die Pharisäer dann doch für eine Macht hatten und die Schriftgelehrten, Jesus von dem Pontius Pilatus zum Tode verurteilen zu lassen, das war schon eine ganz schön aufgewühlte Situation in ihrer Stadt, wo es nicht nur um ein bisschen Ablehnung, sondern um Leben und Tod ging. Die Jünger schlossen sich ein, sie versteckten sich, sie hielten die Füße still, sie trauten sich kaum auf die Straßen und haben sich zurückgezogen. Jesus kennt keine Grenzen. Er kommt einfach rein. Jesus hat einen Auferstehungsleib bekommen, der keine Grenzen kennt, der durch die Mauern gehen kann. Vielleicht sind jetzt manche Denker von euch ein bisschen verwirrt. Also wenn wir einmal sterben, dann werden wir auf dem Friedhof beigesetzt und unser Geist und unsere Seele wird in den Himmel kommen und dort wird uns Gott einen neuen Auferstehungsleib schenken, der nicht älter wird, der keine Falten bekommt, der keine grauen Haare aufweist, sondern der einfach für eine Ewigkeit gesund bleibt, aber wir werden uns mit Sicherheit im Himmel wiedererkennen werden. Bei Jesus war das ein bisschen anders. Bei Jesus ist ja der Leichnam, der da im Grab lag, nicht drin geblieben, sondern Gott hat Jesus leibhaftig auferweckt, also diesen toten Leib wieder mit Leben gefüllt und mit den Merkmalen eines Auferstehungsleibes, dass er eben durch Fenster, Türen und Wände gehen konnte, dass er, keine Ahnung, kein Raum, keinen Ort mehr hatte, keine Grenzen mehr hatte. Das hat Gott mit Absicht gemacht, weil die Menschen das gebraucht haben, dass es nicht ein anderer ist, sondern wirklich der Christus. Ich komme in einem anderen Punkt noch drauf zu sprechen. Jesus kennt keine Grenzen. Wir schon. Ich weiß nicht, ob dich dein Partner heute mitgebracht hat und du hier sitzt, weil du gar nicht hier sein willst. Vielleicht bist du mit deinen Gedanken jetzt ganz woanders. Jesus möchte dich erreichen. Jesus möchte zu dir durchdringen, durch deine verschränkten Arme, durch deine Wut, die du vielleicht auf ihn hast, oder deinen Trotz, wo du manches nicht verstehst. Gott möchte dein Schmollen durchdringen und dir begegnen. Er kommt in deine Grenzen, in deine Mauern hinein und will mit dir ins Gespräch kommen. Manchmal sitzt man auch da und sagt, ja, die Predigt, die hat mir heute nichts gegeben. Vielleicht ist sie ja was für deine Nachbarn gewesen. Manchmal kommst du und sagst, oh, letzte Woche habe ich verpasst den Gottesdienst. Das hatte hier der Thomas auch. Auch nicht alle waren vollständig. Deswegen kommt ja Jesus Woche für Woche und wir feiern Sonntag für Sonntag Gottesdienst, dass wenn du was verpasst hast, wiederkommst und Jesus immer noch da ist. Er ist da. Er kommt. Er kommt auch zu den Zweiflern. Er durchbricht alles, was dich von ihm trennt, denn er will dich. Er kommt zu uns persönlich. Die nächste Folie. Immer wenn Jesus in den Raum reintritt, sagt Jesus, Friede sei mit euch. Und in diesen 11 Versen kommt dieser Satz sogar 3-mal vor. Deswegen muss ich unbedingt auf ihn eingehen. Noch als er die Jünger dann aussendet, sagt er auch, Friede sei mit euch. Das ist die Auferstehungsbotschaft, die österliche Botschaft, dass Jesus kommt und seine Jünger grüßt mit Friede sei mit euch. Wie geht es dir? Hast du Frieden in deinem Herzen? Jesus bringt Frieden. Dort, wo Jesus eingelassen wird, wo dem Auferstandenen das Herz oder der Raum geöffnet wird, dort kommt Frieden. Denn Jesus ist der Friedefürst, der uns Frieden wünscht und seinen Frieden bringt. Wenn du Streit mit deinen Mitmenschen hast, wenn es in deiner Paarbeziehung gerade mächtig knistert, wenn du mit den Nachbarn nicht zurechtkommst, wenn ihr auf Arbeit gerade Spannungen habt und du Mobbing spürst, die Antwort heißt, lass Jesus kommen. Öffne dein Herz und sag, Jesus, komm. Komm in mein Leben, schenk, dass ich zum Friedensbringer werde und komm in diese Situation und bring du deinen Frieden mit. Ja, der Frieden beginnt bei uns. Auch wenn andere uns vielleicht das Leben schwer machen, wenn Jesus in deinem Herzen Raum hat, dann wird Frieden. Jesus war ein Mensch des Friedens. Das ist nicht immer leicht, Kompromisse zu schließen, einen Schritt zurückzugehen, auch mal etwas opfern, damit Frieden werden kann. Jesus bringt Frieden. Manchmal bin ich traurig, dass 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht immer ein gutes Zeichen für den Frieden sind, den Jesus gebracht hat. Wie viele Denominationen haben sich verstritten, haben sogar Kriege gegeneinander geführt, weil sie meinen, wir haben Recht. Sie haben es nicht wirklich verstanden, dass Jesus Frieden bringt. Und ich glaube, wenn wir diese Welt anschauen und die Kriege, die da herrschen, ohne Jesus, wie will man Frieden gewinnen? Wer kann mir helfen, den Menschen zu vergeben, die mir so Böses angetan haben? Ohne Jesus, wie soll das gehen? Ich denke, dass nur Frieden auf dieser Welt werden wird, wenn Jesus wieder Einzug hält, wenn Jesus wieder zugelassen wird, wenn Jesus Raum gewinnt, dass Menschen Frieden miteinander finden. Jesus bringt diesen Frieden. Wünsch dir das. Lass es dir zusagen. Die nächste Folie. In unserer kleinen Geschichte, in den 11 Versen, wird Jesus an seinem Leiden erkannt. Immer wieder kommt er mit diesem Leib, der wieder zum Leben erweckt wurde, der keine Grenzen mehr kennt, und er zeigt beide Male den Jüngern seine Wundmale. Und beim zweiten Mal wird es ja richtig konkret, weil der Thomas nicht glauben kann und es echt sehen will, seinen Finger in die Wundmale legen wird. Ich frage mich, warum wird Jesus nicht an seinen ganzen Heilungswundern erkannt? Jesus hat so viele Menschen gesund gemacht. Warum ergibt sich Jesus hier an dem zu erkennen, wo er gestorben ist, am Kreuz? Warum wird Jesus nicht an deinen Gleichnissen, an seinen super Predigten und Lehren erkannt? Das wäre doch mal was in der Versöhnungskirche, wo jeder, der sich hier Gebet wünscht, vom Krebs geheilt wird, von schweren Krankheiten geheilt wird, wo alle, die in die Versöhnungskirche gehen, im Anschluss für sich beten lassen, das Helios-Klinikum nicht mehr brauchen, auch keine Medikamente mehr brauchen, wo Jesus an seinen Wundern und an seinen Heilungen erkannt wird. Schön wär's, aber es ist nicht so. Jesus ist in dem Leiden, wird in dem Leiden erkannt. Warum? Vielleicht kann man da alle in Ruhe mal drüber nachdenken. Für mich ist es die Antwort, weil das Leben eben Leiden ist. Diese Welt ist getrennt von Gott. Es ist eine gefallene Welt, die nicht den Himmel darstellt, in den wir irgendwann mal kommen. Es ist eine Welt, in der viele Menschen ihr Herz nicht für Gott öffnen und Dinge tun, wo sie selber denken, das ist gut und richtig. Manche geben ja sogar dem Teufel, dem Satan, Raum in ihrem Leben. Und dann leiden wir darunter. Diese Welt ist gefallen, es ist nicht mehr das Paradies. Und selbst wenn Gott eine Krankheit bei uns heilt, und Gott kann ja heute noch heilen, werden wir trotzdem irgendwann sterben müssen. Wird unser Körper müde, die Augen lassen nach. Wir werden irgendwann älter werden und die Beschwerden treten ein. Selbst bei einer Geburt ist es herausfordernd und das Kind leidet, wenn die ersten Zähne kommen und die Mutter leidet mit. Das bleibt uns nicht erspart. Auch wenn Gott hier und da eingreift und richtig übernatürliche Wunder tut, bleibt das Leben auf dieser Erde eine Herausforderung. Und Jesus sagt, ich bin bei euch. Nicht nur im Himmel, nicht nur eine Jenseitsvertröstung. Jesus sagt, ich bin heute, hier und jetzt bei dir. In deinem Leid, in deiner Herausforderung, bei deiner täglichen Arbeit, wenn früh der Wecker klingelt, wenn es mal Spannungen gibt, wenn es einen Trauerprozess zu buchstabieren gibt, weil jemand Liebes verstorben ist, weil gerade mal übertriebener Stress ist. Ich bin bei dir. Ich bin im Leiden bei euch Menschen. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gemobbt wird. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gefoltert wird. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dem Tod ins Angesicht schaut. Jesus ist da, heute, hier und jetzt, in unserem Leben, jeden Tag und jede Nacht sogar in unserer letzten. Er lässt uns nicht allein. Er wird im Leiden erkannt, weil er es für uns durchlebt hat, uns beisteht, uns tröstet und notfalls als guter Hirte auch eine Wegstrecke trägt. Jesus ist da. Ich wünsche dir diesen Glauben, dass du Jesus dann erkennst. Vielleicht kannst du es aus deinem eigenen Leben bestätigen, gerade im Leiden fangen wir wieder an zu beten. Gerade wenn es uns nicht so gut geht, haben wir mehr Zeiten mit Gott und es zieht uns in seine Gegenwart. Manchmal muss Gott einen Menschen auf den Rücken legen, damit er wieder nach oben schaut. Weil wenn es uns nur gut geht, wenn wir alles im Griff haben, dann haben wir Menschen manchmal die blöde Eigenschaft, das Danken zu vergessen und Gott zu vergessen. Die nächste Folie. Ganz ohne Zweifel geht es wohl nicht. Die bekannte Geschichte von dem Thomas, dem Jünger, der seinen Kollegen nicht vertraut. Ja, er hat also einen dieser Gottesdienste verpasst und dann sagen die alle, Jesus ist auferstanden und der glaubt ihnen nicht. Ging es dir auch schon mal so, dass jemand dir sagt, Jesus hat dich lieb, Gott vergibt gern deine Schuld und du sagst, das glaube ich nicht. Manchmal glauben wir den Menschen nicht, die uns die frohe Botschaft bringen und das Evangelium. Manchmal glaubt man nicht mal dem eigenen Ehepartner, der gläubig ist, weil wir selber den Glauben für uns noch nicht gefunden haben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das ist für Jesus gar kein Problem. Der kommt nämlich die Woche drauf wieder und sagt, hier bin ich. Wenn du zweifelst, wenn du nicht glauben kannst, wenn du den Predigten oder deinen Mitmenschen nicht glauben kannst, dann suche Jesus. Und diese Geschichte macht deutlich, dass es hier nicht nur darum geht, in einem Gottesdienst, in einer Kirche etwas zu predigen und der Predigt zu glauben, sondern dass es um eine Beziehung geht. Der christliche Glaube ist Beziehung, weil Jesus mit jedem individuell umgeht und jeden individuell erreichen möchte. Es geht den Konfirmanden genauso, die vielleicht die Konfirmation machen, weil es die Großmutter will oder weil die Eltern sie geschickt haben. Das hilft ihnen nicht auf Dauer. Dann brauchen sie die Zeiten des Zweifels, um persönlich Jesus zu begegnen, um von ihm berührt zu werden, um das Bekenntnis zu sprechen, mein Herr und mein Gott. Wenn du noch nicht dazu durchgedrungen bist, Jesus hat Geduld. Er kommt immer wieder auf dich zu. Versperr dich nicht. Lass ihn durch die verschlossenen Arme und Gedanken, durch deine Wut und dein Unverständnis und sag ihm deine Zweifel. Sag ihm, was du brauchst, dass er sich dir offenbart, dass du irgendwann durchdringst zu deinem ganz persönlichen Bekenntnis. Jesus, du bist mein Herr. Ich glaube, dass du Gott bist. Du bist mir persönlich begegnet. Das wünsche ich einem jeden von uns. Und es kann sein, dass man das immer mal wieder braucht. Es gelingt nicht, wenn man Zweifel beiseite schiebt. Und es gelingt nicht, wenn man nur Vorgesprochenes nachspricht und immer irgendwelche frommen Formulierungen nachspricht, die andere fromme Prediger von sich gegeben haben. Es hört erst auf, wenn du Jesus persönlich begegnet bist und eine persönliche Erfahrung mit ihm gehabt hast. Für Jesus ist das kein Problem. Er kommt immer wieder. Er ist unterwegs. Er wird den Kairos mit dir gemeinsam finden. Die nächste Folie. Und das ist auch schön in diesen 11 Versen. Dort steht es genau in der Mitte, dass nämlich die Jünger froh wurden, als Jesus kam. Wer dem Auferstandenen begegnet, wird froh. Wisst ihr, die Jünger hatten eigentlich keine schöne Zeit. Die haben das alles gar nicht verstanden. Und wer sich ein bisschen auskennt, die Bibel wurde oder die Evangelien wurden erst in der dritten Generation so richtig aufgeschrieben. Man musste erst mal alles überlegen und nachdenken, was ist da zwischen Karfreitag, Ostern passiert, was hat Jesus alles gesagt, bis man es richtig zu Papier bringen konnte. Aber sie sind froh geworden. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Dinge, wo du noch verschlossen bist, was dir Angst macht, die täglichen Nachrichten, die Zukunft unserer Erde. Als Christen haben wir auch in unseren verschlossenen Räumen mit mancher Angst allen Grund, froh zu sein. Denn der auferstandene Christus ist mit uns. Die Hoffnung auf seine Ewigkeit steht. Sicher, keiner von uns hat die Garantie auf 95 demenzfreie Lebensjahre. Aber jeder, der dem Auferstandenen vertraut, weiß, ich habe die Garantie auf ein ewiges Hochzeitsfest in Gottes Herrlichkeit. Und das macht mich froh. Und ich weiß, dass der Auferstandene bei mir ist und mich nicht alleine lässt, auch wenn ich schwierige Zeiten in meinem Alltag durchstehen muss. Ich weiß, dass Jesus mich begleitet, auch wenn Menschen mich verlassen. Und ich weiß, dass Jesus lebt, der Auferstandene, und dass seine Worte Gültigkeit haben, dass er mir im Abendmahl begegnet in seinem Wort. Und das macht mich froh. Und ich wünsche uns diese Freude, dass der Auferstandene mit uns geht, dass er heute noch zu uns spricht, dass er ihm unsere Zweifel keine Probleme bereiten und dass er auch heute noch Wunder tut und dass seine Zusagen gelten. Ich wünsche uns, dass diese Freude uns durchdringt. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Folie. Dabei bleibt's nicht. In der Mitte unserer 11 Verse sendet Jesus nämlich die Jünger aus. Er sagt, ihr lieben Christen, wenn ich euch schon besuche in euren schönen Kirchen, wenn ich euch schon beglücke mit meinem Segen und mit meiner Freude, wenn ich euch meinen Frieden bringe, dann ist das nicht nur für euch so eine Art Kuschelrunde, dass ihr euch darauf verlassen könnt, Sonntag für Sonntag komme ich mal rum und mache euch wieder glücklich und schenke euch eine warmherzige Zeit mit guter Musik und guter Gemeinschaft und einem leckeren Mittagessen bei Sonnenschein, wie wir das heute erleben können. Sondern Jesus nimmt seine Jünger in den Kreis, er bläst ihnen seinen Heiligen Geist zu und sagt, ich sende euch. Behaltet das nicht für euch. Ich beschenke euch hier nicht mit meinem Frieden und meinem Segen, damit ihr dick und rund werdet und an geistlicher Adipöditas leidet oder wie das auch immer heißt, sondern dass ihr weitergebt, was ich euch gesagt habe, dass ihr diese Freude hinaustragt an den Ort, wo ich euch hingestellt habe, in euer Haus, in eure Familie, an euren Arbeitsplatz, in eure Schulklasse. Dort gebt die Hoffnung weiter, dort sprecht, was ihr mit mir erlebt habt, gebt Zeugnis für mich. Jesus schickt sie nicht Kraft ihrer Wassersuppe aus, er gibt ihnen seinen Heiligen Geist mit, aber er sendet sie aus. Und das gilt auch für dich. Wenn du hier in den Gottesdiensten der Versöhnungskirche auftankst, wenn dir das Freude macht, dass wir miteinander Gott loben und preisen, dass wir im Abendmahl von Gott beschenkt werden, dann behalte das nicht für dich. Du hast einen Auftrag. Du wirst morgen und heute Abend schon gebraucht, dort, wo du stehst. Erzähle von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Sag es weiter in den Momenten. Bete für die Menschen, die dir Sorgen machen. Gib Zeugnis von dem auferstandenen Jesus. So hat sich das Gott gedacht. Amen. Und der Friede Gottes, der viel größer und höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.